Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Buch Josua, Kapitel 6, die Verse 1 bis 9 und 14 bis 20. Wer will, kann sich das ganze Kapitel zu Hause einmal durchlesen. Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, so dass niemand heraus und oder hineinkommen konnte. Aber der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt herumgehen einmal und tu so 6 Tage lang. Und lass 7 Priester 7 Posaunen tragen vor der Lade her, und am 7. Tage zieht 7-mal um die Stadt und lass die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man die Posaune bläst und es lange tönt, so soll das ganze Kriegsvolk ein großes Kriegsgeschrei erheben, wenn ihr den Schall der Posaune hört. Dann wird die Stadtmauer einfallen und das Kriegsvolk soll hinaufsteigen, ein jeder stracks vor sich hin. Da rief Josua der Sohn Nuns die Priester und sprach zu ihnen: Bringt die Bundeslade, und 7 Priester sollen 7 Posaunen tragen vor der Lade des Herrn. Zum Volk aber sprach er: Geh hin und zieht um die Stadt, und die Kriegsleute sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Als Josua das dem Volk gesagt hatte, trugen die 7 Priester 7 Posaunen vor der Lade des Herrn her und gingen und bliesen die Posaunen, und die Lade des Bundes des Herrn folgte ihnen nach. Und die Kriegsleute gingen vor den Priestern her, die die Posaunen bliesen, und das übrige Volk folgte der Lade nach, und man blies immerfort die Posaunen. So taten sie 6 Tage. Am 7. Tage aber, als die Morgenröte aufging, machten sie sich früh auf und zogen in derselben Weise 7-mal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie 7-mal um die Stadt. Und beim 7. Mal, als die Priester die Posaunen bliesen, sprach Josua zum Volk: Macht ein Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben und alle, die mit ihr im Hause sind, denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Allein hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen. Aber alles Silber und Gold samt dem kupfernen und eisernen Gerät soll dem Herrn geheiligt sein, dass es zum Schatz des Herrn komme. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei und man blies die Posaunen, und als das Volk den Hall der Posaunen hörte, erhob es ein großes Kriegsgeschrei, da fiel die Mauer um und das Volk stieg zur Stadt hinauf, ein jeder stracks vor sich hin, so eroberten sie die Stadt. Endlich war es soweit, nach 40-jähriger Wüstenwanderung stand das Volk Israel vor der Einnahme des verheißenen Landes. Schon einmal, 38 Jahre zuvor, hatte Israel die Möglichkeit gehabt, in das gelobte Land zu ziehen, doch sie hatten keinen Glauben. Wie der Hebräerbrief sagt, verband sich ihr Glaube nicht mit der Verheißung Gottes in seinem Wort. Bis auf 3 verachteten sie die Verheißung Gottes und kamen unter sein Strafgericht. Die damalige Generation kam in der Wüste um. Inzwischen hatte Josua als Nachfolger Moses die Führung des Volkes übernommen und man stand nun vor der ersten großen Herausforderung, nämlich vor der Eroberung Jerichos. Jericho war ein strategisch wichtiger Punkt. In der Geschichte der Kriege kann man immer wieder beobachten, wie wichtig die Geografie für die Kriegsführung gewesen ist. Damals noch wichtiger als heute. In einer Schlacht versuchten die Armeen, Schlüsselstellungen einzunehmen. besonders Gebirgszüge, weil sie von dort aus die Straßen, die Flüsse, die Eisenbahnlinien oder andere wichtige Nachschublinien kontrollieren konnten. Jericho war damals eine wichtige Station. Vom Bergland aus konnten die Israeliten dann weiter in die verschiedenen Teile des Landes vordringen. Und nun sollte man meinen, Josua habe sich mit seinen Generälen zusammengesetzt, um mit ihnen einen Schlachtplan auszuarbeiten. Doch weit gefehlt, es lief ganz anders. Die Stadt wurde durch eine außerordentliche Tat und seltsame Methode Gottes eingenommen. Vom militärischen Standpunkt aus gesehen, war die Eroberung Jerichos für Israel eine Unmöglichkeit. Der biblische Bericht macht das sehr deutlich. Er lautet, Jericho aber war völlig von den Israeliten verschlossen. Die Wörter im hebräischen Text bezeichnen Jericho als einen Riegel, der ein Eindringen in die Stadt unmöglich machte und ebenfalls das Verlassen der Stadt für jemanden, der in verräterischer Absicht mit Israel Kontakt aufnehmen wollte. Niemand konnte, wie es hier heißt, aus der Stadt heraus oder in sie hineinkommen. Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, sodass niemand heraus oder hineinkommen konnte. Israel stand also vor einer rein menschlich gesehen unlösbaren Aufgabe. Und das wird hier stark herausgehoben und betont. Es war ein übernatürliches Eingreifen Gottes, ein übernatürliches Handeln Gottes notwendig. Und es ist gut, wenn auch wir uns dessen immer wieder aufs Neue bewusst sind und bewusst werden, dass wir von uns aus nicht in der Lage sind, auch nur irgendetwas im Reich Gottes zu bewegen. Gilt das nur für bestimmte christliche Aktionen, Versammlungen und dergleichen? Oder gilt das auch für unser kleines alltägliches Leben, dass wir nichts ausrichten können im Reiche Gottes? Denn unser Alltag wird ja umfasst vom Reich Gottes, durchdrungen vom Reich Gottes. Reich Gottes wird nicht nur gebaut heute Morgen hier durch die Verkündigung des Wortes, durch das Gebet, durch die Gemeinschaft, die wir untereinander haben, sondern Reich Gottes wird gebaut im alltäglichen Leben, in dem, was wir Tag für Tag tun dürfen, tun sollen, je nachdem, wie man es nennen mag. Gilt das auch dafür, dass wir vor Unmöglichkeiten stehen? Nun, es ist so, dass der Bau des Reiches Gottes immer für uns eine unmögliche Sache darstellt. Wir stehen also immer, jeden Tag, jeden Morgen, wenn wir aufwachen, vor Unmöglichkeiten. Ob wir das immer so empfinden, ist eine andere Frage. Aber das ist eine Tatsache. Das Reich Gottes kann nur ausschließlich durch Gott selbst gebaut werden. Er gebraucht uns wohl und wirkt durch den Heiligen Geist, aber das setzt immer wieder voraus, dass wir uns dessen bewusst sind, heute muss der Herr sein Werk tun. Ich bin nicht in der Lage dazu. Also Kapitulation schon am Anfang des Tages ist immer wieder erforderlich. Und dass wir das wirklich auch bewusst so wahrnehmen, dass das Reich Gottes nur durch die Kraft Gottes gebaut werden kann. Auch in unserem alltäglichen Leben. Ganz wichtig ist das. Und auch die Gemeinde Jesu stand von jeher vor solchen Herausforderungen, vor besonderen, großen Herausforderungen, in denen sie sich als hilflos erklären musste, vor Gott und manchmal auch vor Menschen. Also Herausforderungen, denen sie nicht gewachsen waren. Auch wir heute, ein jeder Einzelne von uns hat sein Jericho im geistlichen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Jemand schreibt dazu, unsere Wege sind von vielen Jerichos verbarrikadiert. Die Art der Barrikade ist von Fall zu Fall verschieden. Probleme, gleichgültige Herzen, Unstimmigkeit unter den Gläubigen, Opposition aus der Welt, vielleicht aber auch nur die Frustration, die man empfindet, wenn man die Arbeit nicht ausweiten kann, wie es eigentlich nötig wäre. Diese Jerichos können auch im Familienleben begründet sein. Das Verhältnis der Eheleute zueinander oder liebe Familienangehörige, die Gott immer noch widerstehen. Vielleicht sind die Probleme auch noch persönlicherer Art, wie zum Beispiel Unzulänglichkeiten oder Fehler im eigenen Leben, die den Fortschritt hindern. Der Apostel Paulus spricht im 2. Korintherbrief im 10. Kapitel von Festungen, die zerstört werden müssen, damit das Reich Gottes ausgebreitet werden kann. Er meint damit die völlige Unwissenheit des menschlichen Herzens hinsichtlich der göttlichen Weisheit und Kraft und seine totale Verschlossenheit gegenüber der Offenbarung Gottes in dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, indem wir allein, ich betone das, indem wir allein eine vollkommene Gerechtigkeit vor Gott haben. Das große Problem des Menschen ist eine Unwissenheit in den Dingen, die Gott betreffen. Der moderne Mensch, der mit Informationen vollgestopft wird, der sich als so aufgeklärt und wissend darstellt, ist doch dumm, wirklich dumm im Blick auf Gott und die elementaren Fragen seines Daseins. Entweder leugnet er die Existenz Gottes, oder er hat eine falsche Vorstellung von Gott. In Sachen Religion oder Frömmigkeit denkt der Mensch von Natur aus verkehrt, wenn es um Gott und seinen eigenen Zustand vor Gott geht. Und alle menschlichen Bemühungen um eine Veränderung dieses Denkens sind vergeblich, sind umsonst. Da steht man wirklich vor einem Jericho, vor einer uneinnehmbaren Festung. Er lebt aus der eigenen Frömmigkeit heraus und setzt sein Vertrauen auf seine frommen Handlungen und nicht auf das vollbrachte Erlösungswerk Christi allein. Und diese eigene Frömmigkeit ist eine, wie wir schon sagten, eine uneinnehmbare Festung, in die kein Mensch eindringen kann und aus der kein Mensch entrinnen kann. Sie ist absolut verschlossen. Nun, wir neigen ja immer wieder dazu, bei solchen Worten und Erkenntnissen an Menschen zu denken, die außerhalb unserer Kreise sich befinden, die sich im Bereich des sogenannten Christentums aufhalten und bewegen. Und dann sind wir schnell dabei zu sagen, ja, das ist klar, dass diese Leute ihr Vertrauen auf ihre Werke, auf ihre eigene Frömmigkeit setzen und nicht auf das, was Gott in Christus getan hat. Da sind wir uns dann schnell einig darin. Aber wie sieht es mit uns selbst aus? Wie sieht es in unseren Kreisen aus? Stellen wir nicht auch ständig in der Gefahr, unser Vertrauen mehr auf unseren Gehorsam, auf die Ausübung unserer Frömmigkeit zu setzen, statt allein auf das vollbrachte Erlösungswerk Gottes in Christus? Ist das nicht so, dass wir den Segen Gottes oft davon abhängig machen, dass wir gehorsam sind oder gehorsam waren? Oftmals zeigt sich das auch in unserem Gebetsleben darin, dass wir keine Zuversicht haben, zu Gott zu kommen, wenn wir versagt haben. Entweder schämen wir uns, dass wir nicht kommen wollen, weil wir denken, naja, jetzt kannst du ja nicht mit deinen Bitten kommen, hast ja gerade jämmerlich versagt. Darin zeigt sich dann, dass die Grundlage unserer Zuversicht in unserem Gebetsleben nicht allein das Blut Jesu ist. Und wir sind niemals reiner als durch das Blut Jesu. Sondern das, was wir tun und was wir leisten in unserer praktischen Frömmigkeit. Darauf aber sein Vertrauen zu setzen, ist genau das, was wir als Werkheiligkeit bezeichnen. Wenn auch nicht in grober Weise, aber in feiner Weise. Da gehen wir diese feinen Gesetzeswege. Ich bete, ich tue dieses, ich halte treu meine stille Zeit, ich versäume die Versammlungen nicht und so weiter. Denn wenn ich das täte, könnte Gott mich ja nicht segnen. Dann segnet Gott nicht aus Gnaden, sondern aufgrund meiner Frömmigkeit. Ja? Das sind Gesetzeswege, das ist Werkheiligkeit. Nur dessen sind wir uns in der Regel nicht so bewusst. Ne? Dann denken wir lieber an die anderen, die in ganz grober Werkheiligkeit leben und meinen, sie könnten durch ihr Leben als sogenannte Christen Gott befriedigen und von ihm einen Segen dafür erwarten. Also wir sind in der Tiefe unseres Herzens nicht besser. Und das ist die Hauptfestung des menschlichen Herzens, die eigentliche Wurzel aller anderen Probleme auch, denen wir oft hilflos gegenüberstehen. Die eigene, selbstgerechte Frömmigkeit und die damit verbundene Geringschätzung anderer, nicht wahr? Denn dann habe ich mehr gebetet als die anderen. Ich bin gehorsamer gewesen als die anderen. Ich halte meine stille Zeit regelmäßig, die anderen nicht so. Ja? Dann kommt genau das ins Spiel, dass ich mich besser dünke als die anderen. Ich verachte die anderen, würde das niemals so formulieren, aber im Grunde des Herzens ist es so. Eine Verachtung der anderen, ich stehe drüber. Ich bin frommer als die anderen, weil ich dies und jenes praktiziere, was die anderen nicht praktizieren. Also, das geht Hand in Hand miteinander, diese eigene selbstgerechte Frömmigkeit und die Geringschätzung anderer. Das ist also die eigentliche Wurzel aller anderen Probleme, wie wir bereits sagten. George Whitfield, dieser durch Gottes Gnade herausragende Prediger des Evangeliums, sagt Folgendes: Wer mit dem Wesen des Menschen oder insbesondere mit den Neigungen seines eigenen Herzens vertraut ist, muss zugeben, dass die Selbstgerechtigkeit der letzte Götze ist, den man im Herzen entdeckt. Alles andere, was sich auf das äußere Leben des Menschen, auch unseres Lebens bezieht, kann man leichter beurteilen. Da kann man sagen, na ja, das ist richtig, das ist verkehrt. Aber diese tief sitzende, in uns verwurzelte Selbstgerechtigkeit und eigene Frömmigkeit, die entdecken wir in der Regel erst sehr viel später. Ja. Da muss der Herr tief graben und geht manchmal mit uns sehr, sehr schwierige Wege, damit das endlich mal ins Licht kommt. Welche selbstgerechten, auf eigene Frömmigkeit vertrauende Gläubige wir doch von Natur aus sind. Ja. Kann es ja gar nicht als Glauben bezeichnen dann. Ne? Dieser Whitfield bezeichnet dieses selbstgerechte Wesen als das schlimmste und häufigste Übel, das man gar nicht genug bekämpfen kann. Und es ist nun die Frage, wie dieser Kampf gegen diese Festungen, um diese Festungen unseres Herzens und auch der anderen zu überwinden, diese Hindernisse, welcher Art sie auch immer sein mögen, wie dieser Kampf und die Überwindung der Hindernisse, die der Ausbreitung des Reiches Gottes entgegenstehen, siegreich geführt werden kann, wie die Festungen zerstört werden können. Es war eine äußerst seltsame Methode, die Gott für die Eroberung Jerichos wählte. Josua sollte einmal pro Tag mit dem Volk um die Mauer herum marschieren, während 7 Priester vor der Bundeslade hergingen und die Posaunen bliesen. waren sogenannte Jobelhörner. Am siebenten Tag sollten sie siebenmal um die Stadt herumziehen. Also stellen wir uns das bildlich vor. Das Kriegsvolk geht also voran, dann folgen die Priester mit der Bundeslade und dann wiederum am Schluss das übrige Volk. Ein seltsames Schauspiel, ja. Wenn man das von der Mauer aus beobachtet hätte, dann hätte man gedacht, naja,
ich weiß nicht, was man gedacht hätte.
Jetzt vielleicht auch gar nicht aussprechen. Und dann, wenn das geschah, dann sollte die Mauer fallen, wenn das Kriegsgeschrei dann erhoben wurde. Dann sollte die Mauer fallen und so geschah es dann auch. Und schauen wir hinein in das Neue Testament und in die Geschichte der Gemeinde Jesu, dann haben wir es auch da mit bestimmten Mitteln zur Ausbreitung des Reiches Gottes zu tun. Es sind geistliche Methoden, grundsätzlicher Art. Methoden, die von Seiten der Welt als töricht und verächtlich angesehen werden. Und auch leider, muss man sagen, von der Gemeinde Jesu nicht immer wertgeschätzt werden. Schließlich erweist sich aber Gottes Schwäche viel stärker als alle Kraft und seine Torheit überstrahlt endlich alle Weisheit dieser Welt, wie Calvin sagt. Noch einmal das Zitat, ja, so kostbar. Schließlich erweist sich aber Gottes Schwäche viel stärker als alle Kraft. Und seine Torheit überstrahlt endlich alle Weisheit dieser Welt. In der Apostelgeschichte, Kapitel 8, lesen wir, welches die Hauptmethode gewesen ist, der ersten Christenheit, um diese Festungen des Unglaubens zu zerstören und das Reich Gottes von der Gnade Gottes in Christus auszubreiten. Ich lese das einmal, Apostelgeschichte Kapitel 8. Das war kurz nach der Steinigung des Stephanus. Da heißt es, es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Das war der Paulus, der für uns auf einem unerreichbar hohen Sockel steht, ne? Durch Gottes Gnade. Aber was er getan hat hier. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und was taten sie? Und predigten das Wort. Das war also die Hauptmethode der Ausbreitung des Reiches Gottes, der Zerstörung ungläubiger Festungen. Sie predigten das Wort Gottes. Und zwar das Wort von Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Und dann sehen wir bereits in Kapitel 4 der Apostelgeschichte, dass die Gemeinde in einer sehr bedrohlichen Situation zusammenkam und dass sie miteinander beteten. Das ist die zweite Hauptmethode, das Gebet. Das einsame Gebet, das hoffentlich jeder zu Hause pflegt, im stillen Kämmerlein, und das gemeinsame Gebet, das ist die Hauptmethode, die zweite Hauptmethode der Ausbreitung des Reiches Gottes, der Einnahme von Festungen, um es bildlich noch einmal so zu formulieren. Dann kommt hinzu ein vorbildlicher, der sich daraus ergibt, ein vorbildlicher Wandel, ein vorbildliches Verhalten, das wir immer wieder bei diesen Aposteln finden und auch in der Gemeinde Jesu insgesamt, und die Bereitschaft zum Leiden. Das sind also vier Hauptmethoden, Hauptmittel, durch die Gott zu allen Zeiten sein Reich gebaut hat. Die Verkündigung des Evangeliums von Christus, das Gebet, ein vorbildliches Verhalten der Gemeinde Jesu, der einzelnen Gläubigen und auch die Bereitschaft zum Leiden um Jesu willen. Gemeinde Jesu hat das zu allen Zeiten praktiziert, und wo das in der Kraft des Heiligen Geistes geschah, hat Gott große Dinge getan. Der Herr Jesus hatte seinen Jüngern einen klaren Befehl und eine klare Verheißung mit auf den Weg gegeben. Das lesen wir in Matthäus Kapitel 28, also am Ende dieses Evangeliums. Lese diese bekannten Worte: Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und in diesem Glauben, dass der Herr bei ihnen sein würde, alle Tage, in diesem Glauben gingen sie dann ihren Weg und breiteten das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus aus. Kamen sie ihrem Auftrag nach, in diesem Glauben. Sie rechneten im Glauben mit der Verheißung und der Gegenwart Gottes in seinem Wort. Und wir haben dann ja auch diese besondere, spezielle Verheißung, Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Jerusalem, Samaria und bis ans Ende der Welt, stellvertretend dafür steht Rom. Also, sie handelten im Glauben. Das ist ganz entscheidend. Und so fielen auch die Mauern Jerichos, nämlich durch den Glauben. Das lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 30. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, als Israel 7 Tage um sie herumgezogen war. Die Mauern Jerichos fielen also nicht dadurch, dass Israel da herumgezogen war um die Mauern, sondern durch den Glauben. Das ist das Entscheidende. Darauf liegt die Betonung hier. Besonders in diesem 11. Kapitel des Hebräerbriefes. Da geht es ja immer wieder um den Glauben. Durch den Glauben, durch den Glauben, durch den Glauben. Immer wieder durch den Glauben. Und zwar durch den Glauben, der sich stützt auf Gottes Wort, der sich stützt auf Gottes Verheißung. So war es ja auch hier bei Josua. Da lesen wir in Vers 2, aber der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Eine klare Verheißung. Im Hebräischen handelt es sich hier bei dem Verb, das gebraucht wird, um ein prophetisches Perfekt, so nennt man das. Ob ihr das behaltet? Ein prophetisches Perfekt, was ist damit gemeint? Es heißt ja hier, ich habe, nicht wahr? Darüber kann man ja wirklich stolpern. Es lag ja noch alles vor ihnen. Sie hatten ja noch keinen einzigen Schritt getan. Und Gott sagt zu ihnen: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Also dieses prophetische Perfekt, ich habe, beschreibt eine zukünftige Tat, als ob sie bereits geschehen wäre. Und von daher stand der Sieg fest. Weil wenn Gott etwas sagt, dann steht das fest. Dann ist das, als wäre es schon geschehen. Was er zusagt, das hält er gewiss. Das tut er auch. Was bei Gott beschlossene Sache ist, wir können ja nicht hineinschauen in seinen Ratschluss. Wir haben sein Wort, aber ansonsten ist das zunächst einmal unsichtbar für uns. Das wird auch im sichtbaren Bereich geschehen. So geschah es dann auch hier. Ich habe. Und im Glauben an dieses Wort, dass der Sieg bereits feststand, taten sie dann das, was Gott ihnen anordnete. Sie handelten also vom Sieg her, nicht um den Sieg zu bekommen, sondern vom Sieg her, der schon praktisch beschlossen war und schon geschehen war. Es war ja nicht Josuas Idee, das Land einzunehmen und Jericho zu erobern. Oder war es Josuas Idee? Josuas Plan? Nein, es war Gottes Idee. Es war Gottes Plan, dass sie das Land Kanaan einnehmen sollten. Das waren nicht menschliche Gedanken, aufgrund derer nun diese ganze Geschichte geschehen sollte, sondern das waren Gottes Gedanken. Der Ursprung lag also in Gott, in seinem Herzen, in seinem Willen, in seinem Ratschluss. So lesen wir auch in der Offenbarung Kapitel 5, dass Gott alles geschaffen hat aufgrund seines Willens, weil er es so wollte. Aus keinem anderen Grund. Weil er es so beschlossen hat, von Ewigkeit her. Und auch die Art und Weise, die Durchführung seines Planes geschah nach Gottes Willen. Keiner hätte sich solch eine Methode ausgedacht. Und es sollte alles zum Ruhm Gottes geschehen. Es sollte alles dem Herrn geweiht sein. Da lesen wir von diesem verbannten Gut und von dem, was in den Schatz Gottes hineinkommen sollte. Niemand durfte sich daran bereichern, an dem, was in Jericho an Beute gemacht wurde. Alles gehörte dem Herrn. Und das ist ein Hinweis darauf, dass aller Ruhm und alle Ehre und alle Verherrlichung Gott galt. Das ist ganz wichtig. Von ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Das merkt euch mal. Das lesen wir in Römer Kapitel 11. Von ihm, durch ihn und zu ihm. Nicht von uns, auch nicht durch uns und auch nicht zur eigenen Ehre. Und das ist genau das, was wir von Natur aus gerne möchten. Setzen uns an die Stelle Gottes. Das ist unser Plan. Gott will es ja auch, aber es ist unser Plan. Wir wollen das gerne, dass dieses und jenes geschieht, auch zur Ausbreitung des Reiches Gottes. Und dann bleibt es nicht aus, dass wir es aus eigener Kraft tun müssen, denn der Heilige Geist ist dann nicht auf dem Plan. Und dann geschieht es letztlich auch zur eigenen Ehre, zur eigenen Verherrlichung. Das Kreuz auf Golgatha macht einen dicken Strich dadurch. Gott sei Lob und Dank, er hat uns erlöst von diesem unseligen Wesen, das nur sich selbst sucht. Nein, es geht nach der Weise Christi. Was er tat, tat er, weil der Vater es wollte. Was er tat, tat er durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er hätte das alles aus sich heraus tun können, als wahrer Gott. Aber er tat es immer in der Abhängigkeit vom Vater, durch den Heiligen Geist und zur Ehre des Vaters, zur Verherrlichung des Vaters. Also nach seinem Plan, in seiner Kraft, nach seiner Methode, zu seiner Verherrlichung sollte alles geschehen. Und so wollte Gott gegenwärtig sein, wofür die Bundeslade hier das Zeichen war. Sie ist der Mittelpunkt, schreibt ein Ausleger, und damit der alles beherrschende Faktor der Handlung. Dadurch tritt in völliger Klarheit heraus, wer Jerichos verschlossene Tore öffnet, nämlich nicht die Tapferkeit der israelitischen Männer, nicht die Kriegskunst ihres Feldherrn, nicht ein Verrat, nicht ein Zauber, sondern einzig der gegenwärtig handelnde Gott. In diesem Glauben erhoben sie das Kriegsgeschrei und in diesem Glauben bliesen sie das sogenannte Jubelhorn, dessen Schall im Halljahr und auch an Neujahr Ausdruck des Lobes und des Dankes war und den Sieg Gottes und damit eine neue Gotteszeit ankündigt. So kommt der Herr Jesus wieder mit Posaunenschall. Ja? Da wird alles neu. Ne? Posaunenschall wird ihn begleiten. So war es hier auch. Bevor die Mauern Jerichos fielen, wurde dadurch bereits der Sieg über die Feinde Israels proklamiert, ausgerufen. Sollte auch bei uns immer wieder geschehen. Den Sieg Jesu ausrufen über alle Mächte der Finsternis, über die Macht der Sünde, über jegliche Art von Festung. Lasst uns das also immer wieder aufs Neue bedenken. Wir kommen zum Schluss. Die Rettung von Menschen, das ist jetzt ganz wichtig, ihr Lieben. Die Rettung von Menschen ist nicht deine Idee oder meine Idee oder unsere Idee. Sie wird auch nicht durch uns und zu unserem Ruhm geschehen. Sondern die Rettung von Menschen ist Gottes Idee. Wenn du betest für deine Lieben, für die Angehörigen, die dir ja natürlicherweise schon auf dem Herzen liegen, wenn du dafür betest, dann füge immer mal hinzu, Herr, erbarm dich über sie, öffne ihnen die Augen, gib Gnade, dass sie zur Sünden- und Gnadenerkenntnis kommen, dass sie deine Herrlichkeit sehen, Herr Jesus, aber nicht, weil ich das will, sondern weil du das willst. Ich will es in Christus Jesus, weil du es willst. Es ist nicht mein Wille, mein natürlicher Wille, sondern es ist dein Wille, Vater im Himmel. Es geht von dir aus. Du liebst den so und so. Nicht ich von Natur aus, sondern du. Und jetzt bete ich im Namen Jesu. Und da geht es um das, was Gott geplant hat für den anderen. Er hat seine Rettung geplant. Und da entsteht Glaube, ja, in unseren Herzen. Bis dahin, dass wir schon anfangen können zu danken dafür, dass Gott sein Werk tun wird. Er tut ja nicht unser Werk, er tut sein eigenes Werk. So ist es auch im Blick auf die Erlösung für uns und überhaupt für Menschen. Gottes Plan, so heißt es, Jesaja Kapitel 53, wird durch seine Hand, durch die Hand des Messias gelingen. Gottes Plan wird gelingen, nicht dein frommer Plan, sondern Gottes Plan wird gelingen. Durch Christus und durch alles, was in ihm uns geschenkt ist. Wunderbares Wort. Das dürfen wir also im Glauben erfassen. So wie wir das Heil in Christus im Glauben erfasst haben, so dürfen wir auch jetzt schon den Sieg Jesu über alle Festungen der Sünde, des Satans und des Todes proklamieren und sagen, Herr, du hast den Sieg längst darüber errungen. Nun musst du dich selbst darum kümmern. Ich übergebe dir dieses und jenes, aber nicht nur dieses und jenes, sondern ich übergebe dir den Menschen, damit du ihn selig machst. Und nun tu dein Werk an ihm. Es ist dein Plan, es ist deine Idee, dass er gerettet wird, nicht meine. So dürfen wir anfangen zu danken, im Voraus schon zu danken für das, was Gott tun wird. Und er handelt dann auch. Das ist das Wunderbare. Er handelt. Er führt seinen eigenen Plan aus. Mit seinen Mitteln und Methoden. Und gebraucht uns auch noch dabei. Und setzt uns in Bewegung. Wie hier auch diese Leute durch den Glauben in Bewegung gesetzt wurden. Roy Häschen erzählt von einem seiner Freunde, dessen Gebete von besonderer Art waren. Manchmal hörte er ihn beten, Herr, wir danken dir für die Menschen, die du morgen retten wirst. Wir danken dir schon jetzt dafür. Du wirst das Werk tun, das du geplant hast. Und auch von Samuel Hebig, dem bekannten Indien-Missionar, wird berichtet, dass er morgens, nicht er, sein Haus verließ, um zu missionieren, bevor er im Gebet den Sieg Jesu in Anspruch nehmen konnte. Und dann handelte Gott im Verlauf des Tages, in wunderbarer Weise, um sich selbst darin zu verherrlichen. Das ist immer das erste und oberste Ziel. Gott handelt nach seinem Plan, mit seinen Methoden, gebraucht Menschen dazu und zu seiner Verherrlichung. Von ihm, durch ihn, zu ihm. Und so darf alles, was der Zerstörung von Festungen und der Ausbreitung des Reiches Gottes dienlich ist, im Glauben geschehen, im Namen Jesu, das heißt im Glauben des Sohnes Gottes. Und in diesem Glauben lasst uns auch in der vor uns liegenden Woche das tun, wozu Gott uns berufen hat. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir preisen dich und wir loben dich im Namen Jesu, dass alles von dir ausgeht. Du bist der Ursprung aller Dinge. Dein ewiger Heilsratschluss, Liebesratschluss von Ewigkeit her. Ja, von Ewigkeit her hast du es geplant, unser Heil, das ewige Leben für uns, die Verherrlichung deines Namens durch uns, alles ist und geschieht nach deinem ewigen Heilsratschluss. Und nun lass uns das im Glauben auch in Anspruch nehmen, lieber Herr, dass du wirkst auf die Art und Weise, wie es dir gefällt und zu deiner Verherrlichung, auch in der vor uns liegenden Woche. Amen.